Probleme in der Industrienische, die durch generative KI gelöst werden können. Das ist, glaube ich, ein Trend, der sehr hilfreich ist. Auch gut für Deutschland, wie ich sehe, weil wir eigentlich schon seit Jahren nichts anderes machen, als uns auf Industriezweige zu spezialisieren.
Herzlich willkommen zurück beim IT Girls Talk. Ich hoffe, ihr hattet eine tolle Woche. Ich bin Lena und nehme euch jede Woche mit in ein spannendes Gespräch mit einer Frau aus der IT-Welt. Eine Frage vorab an euch. Dieses Jahr fallen ja Weihnachten und Silvester auf einen Dienstag, also auf den Tag, an dem wir immer eine neue Folge veröffentlichen. Wollt ihr trotzdem eine neue Folge oder sollen wir lieber eine kurze Pause machen? Lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen oder nehmt an der Umfrage in unserer Instagram-Story teil. Vergesst auch nicht, den Podcast zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst, egal ob wir eine Pause machen oder nicht. Gesponsert wird der Podcast von Randstedt Digital, dem Arbeitgeber für digitale Transformation. Dieses Mal erwartet euch ein Gespräch mit Vanessa Kann. Wie Vanessa und ich uns kennengelernt haben, erzählen wir euch in der Folge. Nur so viel. Nehmt euren Mut zusammen und sprecht Menschen an. Vanessa verbindet Technologien mit Politik und ist eine der KI-Spezialistinnen in Deutschland. Inzwischen ist sie Managing Director und Data and AI Innovation Lead bei Accenture. Bevor wir in ihren Weg und ihre Zeit beim KI-Bundesverband eintauchen, startet Anna wie immer mit dem Fakt der Woche. Und Cisa stellt euch am Ende in unserer Kategorie Code Your Career einen weiteren Beruf vor.
Hi, Anna hier. Wer kennt sich von euch mit Tech-Politik aus? War euch bewusst, dass die Europäische Union bei der Regulierung der Technologiebranche an vorderster Front steht? Frauen wie beispielsweise Margarete Vestager, die EU-Wettbewerbskommissarin, spielen hierbei eine Schlüsselrolle, nämlich bei der Gestaltung von Maßnahmen, die sich auf die globale Technologiebranche auswirken.
Heute bei uns im Podcast Vanessa Kann. Sie ist Managing Director und Data and AI Innovation Lead bei Accenture. Vanessa, schön, dass du heute da bist.
Ja, ich freue mich sehr. Hallo Lena.
Dann lass uns doch mal ganz am Anfang starten. Was hast du studiert und wie hast du deine Studienentscheidung getroffen?
Oh, das ist schon eine Weile her. Mittlerweile. Ich habe tatsächlich Politikwissenschaften studiert und habe einen ganz atypischen Weg, wie ich eigentlich in den Tech-Bereich gefunden habe. Politikwissenschaften deswegen, weil ich dachte, dass Politik der Ort ist, wo man was Großes bewegen kann. Ich glaube, was mich schon immer seit meiner Kindheit irgendwie bewegt, ist, ich will Dinge vorantreiben, ich will mich nicht mit dem Status quo wirklich zufrieden geben. Und ich war in meiner Jugend sehr politisch aktiv geworden, schon so ganz klassisch über den Jugendgemeinderat als damals auch Schülervertreterin, wie das vielleicht viele kennen, und dann auch parteipolitisch. Und so kam das Ganze irgendwie zum Studium der Politikwissenschaften und zum öffentlichen Recht. Und das hat mir damals viel Spaß gemacht.
Und wie bist du dann zu den Technologien gekommen? Du bist ja sehr aktiv im KI-Bereich. Was war dann der erste Step nach dem Studium?
Ich habe in der Politikberatung angefangen, 2017, als das Thema KI plötzlich ein gesellschaftliches und politisches Thema wurde. Damals war, glaube ich, tatsächlich KI noch sehr, sehr stark von Sci-Fi-Filmen geprägt. Also Leute haben irgendwie Transformer-Ideologien gehabt und gedacht, das ist jetzt KI. Mhm. Also im Grunde wurden wir auch viel gefragt, so warum sollen wir uns damit überhaupt beschäftigen? Was macht das überhaupt mit uns? Und ist KI nicht eigentlich was sehr Gefährliches? Weil man einfach sehr, sehr stark von den Sci-Fi-Filmen gelenkt war. Und das war auch im politischen Bereich so. Und viele der Kunden, die damals zu meinen zählten, waren US-Tech-Konzerne. Und die hatten natürlich das Thema KI schon sehr früh auf der Liste, haben sich viel damit beschäftigt. Auch schon 2017 natürlich erste Gehversuche auch gemacht. Das ist natürlich kein neues Thema KI, das mit ChatGPT aufgekommen ist, sondern was ja tatsächlich die Wissenschaft schon seit den 50er Jahren herumtreibt. Und deswegen natürlich auch die US-Tech-Konzerne schon viele, viele Jahre. Und damals war für die Kunden eben schon klar, wenn sich jetzt in Deutschland was bewegt, dann wollen wir da mit dabei sein. Wir wollen mit am Tisch sitzen, wenn die strategischen Entscheidungen getroffen werden. Und damals wurde dann eine Enquete-Kommission im Bundestag eingerichtet zum Thema der künstlichen Intelligenz. Die Bundesregierung hat ihre erste KI-Strategie geschrieben und ich war plötzlich mit an Bord, weil ich einfach da war und fand das Thema dann super spannend und war dann mehr und mehr auch auf Konferenzen, wo das Thema KI auch besprochen wurde, und habe irgendwie für mich festgestellt, da gibt es ja eine riesen Kluft zwischen dem, was eigentlich die Techies herumtreibt und das, was eigentlich gesellschaftlich politisch diskutiert wird. Und diese Brücke bin ich eigentlich seither am Schließen und versuche kommunikativ ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen für all diejenigen, die sich nicht wirklich tief in der Materie damit auseinandergesetzt haben, also von eben Business-Personen, die sich jetzt strategisch mit dem Thema KI auseinandersetzen und eben sehr, sehr lange auch schon Politik, die natürlich auch verstehen möchte, was ist KI und was bedeutet es für uns als Gesellschaft und für unsere Wirtschaft.
Genau, das heißt, du hast den technologischen Part, war so ein bisschen Learning by Doing, also den hattest du ja nicht im Studium wahrscheinlich und den hast du dann beruflich kennengelernt und hast es dann während des Jobs vertieft.
Also es gab einige Module tatsächlich auch im Politikwissenschaftsstudium. Ich habe an der Universität Mannheim studiert, die wahnsinnig quantitativ auch vorgeht und deswegen war Data Science auch ein Teilaspekt davon, aber natürlich nur in einem bestimmten Ausmaß. Deswegen, ich habe keinen Computer Science Background. Und meine Herangehensweise war tatsächlich sehr, sehr viel über Use Cases KI verstehen zu lernen und darüber versuche ich auch bis heute sehr viel zu erklären, weil KI natürlich sonst irgendwie sehr erstmal theoretisch bleibt und für viele nicht greifbar und wir müssen uns irgendwie mehr mit Anwendungsbeispielen auseinandersetzen, damit wir eigentlich verstehen, was ist der Wert dahinter.
Ja, ich glaube, das ist ja auch immer noch die größte Frage bei KI. So, durch ChatGPT haben wir jetzt alle verstanden, wie es grob funktioniert, aber wo sind jetzt die Use Cases? Mhm. Das ist ja die große Frage, die ich ja auch in meiner Masterarbeit unter anderem beantworten will. Gibt es auf dem Weg dahin, also du hast schon gerade gesagt, dass so die erste berufliche Station, dann bist du da über Zufälle, das Thema ist aufgekommen. Gab es da Personen oder Ereignisse, die dich da besonders geprägt haben auf dem Weg?
Ja, ich glaube also wirklich, das, was ich gerade schon im Kurzen angerissen habe, diese wenige Praxisnähe, die damals Politik eben hatte und wie stark uns eigentlich Sci-Fi-Filme in unserem Denken prägen. Mhm. Das fand ich extrem krass und das finde ich ehrlich gesagt bis heute auch in der Innovationslandschaft ziemlich beeindruckend. Ich meine, vieles, was wir irgendwie in Star Trek gesehen haben, kommt dann irgendwann. Und deswegen, ich glaube, Sci-Fi-Filme inspirieren uns wahnsinnig stark in viele Richtungen und prägen da unser Bild. Und deswegen ist, glaube ich, auch die Wichtigkeit der Medien an der Stelle eine ganz große. Ich glaube, das treibt mich bis heute um, wie wir auch irgendwie stärker zu einer ausgewogenen Medienberichterstattung kommen bei dem Thema und nicht nur immer den Fokus auf die Risiken legen, das tun wir in Deutschland immer ganz gerne, sondern eben auch die Chancen begreifen und verstehen, was ist eigentlich, was haben wir zu gewinnen und wo sind auch unsere Stärken, die wir nutzen können.
Ja, das finde ich ja sowieso krass. Also ich finde auch gerade bei Berufsbildern, mit denen wir uns ja auch bei IT-Girls sehr viel beschäftigen, warum werden so oder wollen so viele Jugendliche Ärzte und Anwälte und so werden? Weil das halt in den Medien, halt in den Serien, die wir gucken, ob es nun Suits oder so ist, da sind es halt die Berufe, die vorgestellt werden. Und die Hacker zum Beispiel in den Serien sind meistens Männer oder die absoluten Nerds. Deswegen, das ist schon krass, wie sehr uns diese ganzen Filme und so beeinflussen.
Absolut. Ich hatte dazu ehrlich gesagt erst vor ein paar Tagen auch eine Reportage gesehen, wo so ein kleiner Knopf von 3 wird gefragt, im Grunde wie sieht ein Arzt aus? Könnte der so aussehen wie du selbst? Und dann zeigen die meistens auf sich selbst, egal ob es ein Mädchen ist oder ein Junge. Und ab 6 fängt das an, dass die irgendwie mehr für sich reflektieren, dass anscheinend ein Experte oder jemand, der eben schon weit in seinem Leben fortgeschritten ist, anscheinend immer ein Mann ist. Und das ist irgendwie sehr enttäuschend, dass wir immer noch in diesen sehr, sehr stabilen, alten, traditionellen Weltbildern denken.
Ja, auf der einen Seite spielt man ja auch irgendwie immer mit diesen Klischees, aber auf der anderen Seite ist es genau das, was uns dann so negativ beeinflusst, in Anführungsstrichen, und uns dann immer in eine Richtung schubst. Das ist sehr spannend auf jeden Fall. Du warst dann über 4 Jahre beim KI-Bundesverband. Wie bist du darauf gekommen? Was waren da so deine Aufgaben? Vielleicht kannst du uns da noch einen Einblick geben.
Ja, bevor ich zum KI-Bundesverband gekommen bin, bin ich ehrlich gesagt schon auf anderem Wege in die Startup-Branche gerutscht. Mhm. Ich war beim Startup-Verband für das Thema künstliche Intelligenz zuständig und hatte da auch durch Zufälle, manchmal schließlich sehr viel durch Zufälle, eine Freundin, die mich quasi gefragt hat, ob das nicht eine Rolle für mich wäre und habe zu der Zeit eben sehr viel so Netzwerke aufgebaut zwischen Startups und Investoren, Startups und potenziellen Kunden, also vor allem der großen Corporates und natürlich auch hin zur Politik und bin deswegen eigentlich schon so sukzessive massive Schritte aus der Politik rausgegangen. Ich habe natürlich zum einen immer noch einiges an Interessensvertretung für die Startups gemacht, aber habe auch sehr viel Vernetzungsarbeit gemacht. Mhm. Und so bin ich eigentlich in die Startup-Branche und auch stärker eben in so das Feld Deep Tech und KI reingerutscht, hatte eben viel mit den Unternehmen zu tun und so eben auch die ersten Berührungspunkte mit sehr konkreten Use Cases und so eben auch bessere oder auch engere Erfahrungen mit, was KI eigentlich ist und was man damit machen kann. Und Startups haben mich damals wahnsinnig inspiriert und inspirieren mich auch bis heute, weil sie, glaube ich, genau das schaffen, was ich in der Politik gesucht habe und etwas vergeblich nicht gefunden habe, nämlich wirkliche Macher sind, die quasi sich nicht mit dem Status quo abgeben und nicht viel jetzt auch fackeln und einfach darüber reden, sondern auch einfach machen. Und das finde ich total inspirierend bis heute, dass Startup-Entrepreneure eben so viel an Lösungen arbeiten, die eben uns in Zukunft bewegen. Und so bin ich auch dann zum KI-Bundesverband gekommen, habe die Geschäftsführung übernommen. Damals, als ich 27 war, das war für mich ein sehr, sehr großer Schritt. Und war damals eben dabei, den KI-Bundesverband wirklich auch zu professionalisieren, stärker aufzubauen. Es war damals ein Netzwerk an 60 KI-Unternehmen, die sich sehr ehrenamtlich zusammengeschlossen haben, einfach für die gute Sache auch einstehen wollten, stärker das Thema Souveränität, auch Tech-Souveränität nach Europa zu treiben. Und ich habe damals eben sehr, sehr viel auch den Verband strategisch mit aufgebaut. Ich habe das Netzwerk auch von 60 eben zu einem Netzwerk an mittlerweile 500 mit aufgebaut. Bin, nachdem ich aus der Geschäftsführung rausgegangen bin, auch im Vorstand geblieben, um die Geschäftsführung da auch weiter zu begleiten und strategisch den Verband auch weiterzuentwickeln. Und ich bin super stolz, was wir eigentlich erreicht haben mit diesem Netzwerk, weil wir sind wirklich zum größten Verband für künstliche Intelligenz geworden in Europa, haben auch zusätzlich dazu ein europäisches Forum entwickelt, ein Netzwerk an mittlerweile, ich glaube, es sind über 2000 KI-Startups über Europa hinweg und hoffen damit wirklich auch stärker diese Fragmentierung, die in Europa immer noch eine Riesenhürde für Unternehmen ist. Also wenn man sich anschaut, warum bremst uns Innovation eigentlich hierzulande auch so oft, dann ist auch ein großer Teilaspekt, dass die Unternehmen halt immer nur ihren regionalen Markt haben und es halt einfach sehr, sehr schwierig ist, auch für deutsche Unternehmen im französischen Markt Geschäft zu machen. Das ist einfach eine komplett andere Welt und wir haben eben nicht so einen Common Market, wie es das in den USA gibt. Und die Regulierung ist natürlich ein Teilaspekt, aber es ist auch diese Fragmentierung, die uns sehr, sehr stark umtreibt. Und deswegen haben sich viele Partnerschaften auch geschlossen zwischen Startups, die an ähnlichen Themen dran waren, über europäische Grenzen hinweg. Wir waren wahnsinnig stark auch am EU AI Act beteiligt und haben sehr früh schon dieses Thema der generativen KI eigentlich entdeckt, der Foundation-Modelle, also dieser großen Sprachmodelle, die eben Europa ja auch heute wahnsinnig stark schon prägen. Und das war eigentlich vor 3,5 Jahren, als wir gesagt haben, hey, hier muss Europa auch einfach souveräner werden. Über Sprache spiegelt sich wahnsinnig viel unserer kulturellen Vielfalt auch wieder und Europa zeichnet sich dadurch auch aus. Wir denken nun mal nicht wie Amis unbedingt und das ist auch okay so. Also es gibt einfach Vielfalt hier, die anders ist. Unsere Werte sind anders und das spiegelt sich natürlich jetzt auch in den Sprachmodellen wieder und dementsprechend bis heute eine super wichtige Sache, dass sich hier eben auch mehr Grundlagentechnologie herausbildet und wir nicht nur eben zur Grundlage der Technologie amerikanische Modelle oder eben nicht europäische Modelle vor allem nutzen. Ja. Und hier auch eben hinkommen, eine eigene Recheninfrastruktur zu bauen, die es überhaupt möglich macht, auch große KI-Sprachmodelle oder generell große KI-Modelle auch zu rechnen und hier eigenes zu bauen.
Genau, da vielleicht für die Zuhörerin, da ist ja Mistral zum Beispiel eins der großen europäischen Foundation-Modelle, die ja wenigstens auch funktionieren und die man auch nutzen kann. Teste ich auch gerade in meiner Masterarbeit, also da schaut euch das gerne mal an. Vielleicht führt uns das ja auch zu Nionic, da muss man nämlich sagen, daher kennen Vanessa und ich uns. Wir haben zusammen bei Nionic gearbeitet, beziehungsweise ich habe dich vorher auf einer Veranstaltung angesprochen und habe gesagt, hey, ich hätte super Lust, mal in einem KI-Startup reinzuschauen und als Founders Associate zu arbeiten. Und so sind wir beide bei Nionic gelandet. Das hast du ja mitgegründet. Da war eure Idee ja genau, diese Grundlagentechnologien auch weiter in Europa zu stärken. Was war da euer Fokus? Vielleicht kannst du uns da noch einen kurzen Einblick geben. Ich kenne den zwar schon, aber die Zuhörerin ja noch nicht.
Ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch wirklich so ein Best Practice. Wir sprechen ja auch über, wie kommt man auch auf Chancen. Ich habe jetzt viel über im Grunde Zufälle gesprochen, aber Zufälle sind nicht unbedingt welche, die aus dem Nichts wachsen, sondern Zufälle gestaltet man. Also deswegen, du hattest die Chance ergriffen, damals auf dem Summit auf mich zuzukommen und dadurch hat sich das ergeben. Ja. Hätte auch genauso gut sein können, dass ich keine Opportunity habe und keine Möglichkeit, aber so hat sich das irgendwie super gefügt und dementsprechend, man muss sich da, glaube ich, einfach auch ausprobieren und da manchmal über seinen eigenen Schatten springen und ins kalte Wasser. Genau, was Nionic anbelangt, ich hatte gerade das Thema der großen KI-Modelle angesprochen und wie wir in Europa souveräner werden. Eines der großen Knackpunkte für unsere Industrie ist, dass diese großen Modelle, die sind oft sehr, sehr generalistisch. Die sind auf dem Level von einem Highschool-Absolventen, sind mit wahnsinnig viel Wissen gefüttert, was es im Internet verfügbar gibt. Und dementsprechend sind sie keine Spezialisten auf verschiedenen Domänen. Also Industrieunternehmen haben natürlich ganz, ganz viel Wissen im Unternehmen angereichert, aber auch natürlich, wenn ihr euch selbst überlegt, im Grunde durchlauft alle oder viele von euch wahrscheinlich eine universitäre Laufbahn und dadurch werdet ihr immer mehr zu Spezialisten auf eurem Gebiet, habt dann vielleicht auch erste Berufserfahrungen, die euch mehr zu Spezialisten ausbilden und dementsprechend diese spezielle Erfahrung, die ist in diesen Modellen überhaupt nicht drin, sondern die sind einfach sehr allgemeinbildend erzogen, wenn man so will. Und unsere Idee war, lasst uns doch einfach kleinere Modelle entwickeln, die deutlich kosteneffizienter auch zu nutzen sind für die Unternehmen und deutlich mehr mit dem wirklich relevanten Wissen gefüttert sind, was für eine Domäne sinnvoll sind. Um mal ein Beispiel zu geben, Microsoft Pi zum Beispiel hat deutlich bessere Benchmarks. Du beschäftigst dich ja in deiner Masterarbeit ganz viel mit Benchmarks. Also im Grunde, die Ergebnisse sind besser, wenn es ums Coding geht. Das ist ein sehr kleines Modell, was quasi mit Code gefüttert wurde und am Ende zeigt das, naja, auch kleine Modelle können einfach bessere Erfolge liefern, wenn es denn um einen sehr konkreten, Use Case oder eine konkrete Domäne geht. Hier zum Beispiel im Bereich Code. Da gab es einfach viele Indikatoren, die dazu geführt haben, dass wir gesagt haben, okay, macht total viel Sinn, deutlich mehr in eine vertikalisierte Richtung zu gehen, deutlich mehr so domänenspezifische Modelle zu bauen. Und das zeigt sich eigentlich auch an vielen der Use Cases, an denen ich jetzt heute auch mit unseren Kunden arbeite, dass einfach diese großen Modelle sind oft einfach overpowered für das, was man braucht. Fast alle vertrauen da auf GPT-4, weil es einfach das Modell ist, was irgendwie groß in den Medien war von OpenAI, was eben auch die Grundlage ist von ChatGPT. Das ist einfach das Bekannte geworden. Aber mittlerweile, um nur ein Beispiel zu geben, gibt es auf Hugging Face, einer Plattform, wo wahnsinnig viele Modelle eben auch hochgeladen werden, über 1 Million Modelle, also Foundation-Modelle, verschiedene Größe, verschiedene Ausrichtungen. Und das zeigt so ein bisschen, dass es eben nicht eine One-Size-Fits-All-Lösung geben kann, sondern man eben deutlich mehr eine Ausrichtung braucht, die eben auch mit dem relevanten Wissen gefüttert ist. Und da haben viele Unternehmen auch dran zu nagen.
Ja, auf jeden Fall. Und es passiert ja auch so schnell. Also ich versuche ja auch immer, dadurch, dass ich ja meine Masterarbeit in dem Bereich schreibe, ja auch die ganzen Modelle irgendwie zu testen, mir zu anzuschauen. Und da ist ja jeden Tag poppt da irgendwas auf. Mhm. Und man muss sich nochmal anschauen, okay, relevant, nicht relevant. Wer steckt dahinter? Welche Daten wurden da genutzt? Deswegen ja, also ein sehr, sehr ja wachsender Bereich. Und auch wenn man jetzt im Moment so ein bisschen das Gefühl, der Hype nimmt so ein bisschen ab. Ich glaube so ja vor 2 Jahren oder 2,5 Jahren inzwischen, ja, wo ChatGPT rauskam, war es ja so das Hype-Thema. Aber so langsam denkt man wieder so, okay, KI nimmt wieder ein bisschen ab. Wie ist da so deine Wahrnehmung?
Also tatsächlich, glaube ich, in manchen Feldern ja, in manchen nein. Also ich finde, wir sind eigentlich in einer ganz, ganz angenehmen Phase des Hype-Cycles, wenn man so will, weil wir ein bisschen Luft aus der Blase rausgenommen haben und uns jetzt wirklich fragen im Grunde, was ist der Wert dahinter, was bringt es uns wirklich? Weil wir haben, glaube ich, KI oft so als das Allheilmittel gesehen, was uns auf so vielen Wegen retten soll, was uns irgendwie effizienter werden lässt, wo viele Sachen einfach komplett automatisiert werden und wir eigentlich uns in unseren Stühlen nur noch zurücklehnen müssen und gar nichts mehr machen müssen. So schnell und so einfach ist das natürlich nicht zu lösen. Und ein Schub, den wir jetzt gerade im Investmentbereich sehen, also wo Risikokapitalgeber einen ganz großen Fokus drauf setzen, ist das ganze Feld von Vertical AI. Also wir haben in den letzten Jahren eher so dieses aufbauend auf diesen sehr generalistischen Modellen, so Chat-Interfaces wie eben ChatGPT gesehen, vielleicht auch, also generelle Chatbots im Grunde, die auch viel im Kundensupport genutzt wurden, auch viele so Chat-Interfaces, die nach innen wirkten, also zum Beispiel, wenn ein Unternehmen seine ganze Dokumentendatenbank anbinden möchte, das ganze Wissen, was in einem Unternehmen vorhanden ist, das sind so Cases, an denen viele gearbeitet haben. Und jetzt geht es eigentlich eher mit Vertical AI darum, was sind eigentlich so die Probleme in der Industrienische, die durch generative KI gelöst werden können. Und das ist, glaube ich, ein Trend, der sehr hilfreich ist. Auch gut für Deutschland, wie ich sehe, weil wir eigentlich schon seit Jahren nichts anderes machen, als uns auf Industriezweige zu spezialisieren. Also bin ich eigentlich auch recht hoffnungsfroh, weil wir sind, wie gesagt, in der Grundlagenforschung hinken wir noch ein bisschen, oder in der Grundlagentechnologie hinken wir noch ein bisschen hinterher. Aber was diese ganzen Anwendungsfälle für die Industrie anbelangt, da sind wir eigentlich schon die ganzen letzten Jahre wahnsinnig stark unterwegs gewesen. Gerade im Manufacturing-Bereich, wo wir natürlich eine sehr ausgeprägte Industrie auch haben. Und die Industrie sich jetzt schon fragt, okay, wie kann sie GenAI jetzt zum Wert bringen? Und das ist auch so die Phase, die ich mit meinen Kunden jetzt stark wahrnehme bei Accenture. Also wahnsinnig viele haben in den letzten Jahren GenAI pilotiert, also im Grunde Experimente damit gemacht, oft eine Liste an 60 Use Cases, also schon ganz schön viele im Grunde zu Papier gebracht, was super ist. Plötzlich ist das Thema auch Teil von Vorstandsstrategien geworden. Also die Vorstände beschäftigen sich jetzt auch mit diesem Thema und versuchen wirklich eine sehr holistische KI-Strategie zu entwickeln. Auch das ist eine sehr wichtige Entwicklung. Und jetzt ist quasi die Frage, okay, wie schaffen wir das aber zu skalieren und uns vor allem darauf zu konzentrieren, wo der Wert wirklich drin steckt? Weil bei ganz vielen dieser Use Cases, dieser 60, im Grunde muss man so ein bisschen ernüchtert feststellen, na, so wirklich viel hat es uns nicht gebracht. Aber auch, es wurde noch nicht skaliert. Also der Use Case wurde dann vielleicht nur von 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genutzt, aber jetzt noch nicht in der Fläche von allen Mitarbeitern des Unternehmens oder allen Mitarbeitern einer Abteilung. Und dementsprechend da liegt der eigentliche Wert drin. Das heißt, wir müssen wegkommen so von diesem Gießkannenprinzip des Experimentierens. Wir brauchen eher so eine Art North Star. Wir brauchen eine Vision für jedes Unternehmen. Wo will man eigentlich hin? Und dann muss man wirklich priorisieren, indem man sich auf wenige Use Cases fokussiert und sagt, okay, die rollt man jetzt erstmal in der Fläche aus, um dann natürlich weitere zu addieren. Vielleicht werden es dann am Ende auch 60, die wirklich einen Wert haben, aber das wahrscheinlich eher über Zeit. Und jetzt ist eigentlich Fokus angesagt.
Wie ist da oder spielt die Politik für dich da noch eine Rolle? Also jetzt bist du ja gerade sehr im Unternehmenskontext unterwegs. Hilft dir das irgendwie und hast du trotzdem noch politische Themen oder ist dieser ganze Politikteil jetzt aktuell eher ruht?
Also es spielt alles Hand in Hand. Die EU war ja jetzt tatsächlich auch die erste Union der Nationen im Grunde, die einen sehr holistischen AI-Act verabschiedet hat, also eine EU-Regulierung, die es in so einer Form wirklich nirgendwo auf der Welt gibt. Ich glaube, das ist erstmal ein Stoß in die richtige Richtung. Es gibt nun mal High-Risk-Cases auch im Bereich KI, die reguliert werden sollten. Also weil wir hier auch bei IT-Girls sprechen, gibt es zum Beispiel auch die Problematik von Bias, wo man ganz stark auch dahinter schauen möchte. Also zum Beispiel ein High-Risk-Case für mich ganz klar ist der Fall von KI im HR-Prozess. Wenn wir jetzt aufbauend auf irgendwie historischen Daten viele Entscheidungen treffen, dann sieht es wahrscheinlich für dich und mich eher schlecht aus, als junge Frauen dann irgendwie in Führungspositionen zu kommen. Mhm. Und dementsprechend ist da total wichtig, dass man quasi sich anschaut im Grunde, was ist eigentlich die Datenlage dahinter? Wie schaffen wir mehr Transparenz, mehr Erklärbarkeit in das ganze System reinzubekommen, sodass auch Unternehmen, die vielleicht ein HR-Tool hier von der Stange kaufen, auch wissen, worauf lassen sie sich ein. Oder auch generell, wenn sie was Eigenes auch bauen. Auch da ist natürlich Transparenz und eine Stabilität des Ganzen wichtig. Und dementsprechend ist wichtig, dass wir manche Use Cases regulieren. Gleichzeitig zeigt dieser AI-Act momentan noch, dass es einfach an Klarheit fehlt. Und ich glaube, da sind wir wieder bei der Übersetzungsarbeit, die ich auch bis heute immer noch viel mache und viel im Austausch auch mit Policymakern bin, weil natürlich die Bandbreite dieser Use Cases sind so unfassbar groß. geräumig viele. Wir haben auch natürlich bis heute auch gar nicht Einblick, in welche Richtung wir alles noch in Zukunft denken werden. Also es wird sich auch wahnsinnig schnell weiterentwickeln. Policymaking ist ja eher etwas, was vergleichsweise langsam läuft. Und dementsprechend ist, glaube ich, total wichtig, dass auch Policy und Unternehmertum viel mehr Hand in Hand gehen und da mehr tatsächlich auch Aufklärung reinkommt ins politische System. Also jetzt gerade geht es zum Beispiel darum, okay, der AI-Act steht, wie er steht. Der ist aber sehr unklar. Und deswegen geht es jetzt darum, wie müssen die Leitlinien aussehen, die eigentlich Unternehmen helfen, egal welcher Größe, um das Ganze umzusetzen. Und ich mache mir da tatsächlich auch vor allem um die Startups in Deutschland und auch um die KMUs Sorgen, weil die natürlich nicht eine riesen Armada haben an Juristen im Hintergrund, die helfen kann bei der Umsetzung und genau bei der Ausgestaltung, was heißt der AI-Act jetzt für mich als Unternehmen. Und die geraten halt bei solchen Themen einfach sehr, sehr schnell unter die Räder. Das hat die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, auch gezeigt, dass da einfach viele im Grunde dann Probleme mit hatten und tatsächlich die Zahlungen, die man leisten muss, wenn es dann doch zu einem Fall kommt, der auftritt, sind schon ganz schön groß, also in mehrerer Millionenhöhe, und das verschluckt natürlich ein Startup direkt. Und das wird auch bei den Großen, mit denen ich jetzt mehr zusammenarbeite, also bei den Legacy Companies, bei den Konzernen, sehr stark, glaube ich, dazu führen, dass sie sich auch nochmal orientieren Richtung, wer sind eigentlich so die etablierten Player, und wie kann ich mit denen zusammenarbeiten, statt vielleicht ein Startup, was mich hier eben ein größeres Risiko bietet. Und das ist ein echtes Problem für unsere Innovationslandschaft.
Ja, das glaube ich. Ist immer gut gemeint, aber schlecht durchdacht.
Ja, wir sind Weltmeister halt leider immer noch in der Regulierung und immer noch nicht so sehr in der Innovation. Da ist noch ein bisschen Nachholbedarf
da. Echt immer ein Spannungsfeld leider, wo es ja wirklich auch wichtig ist, dass es Regularien und gleiche Regeln für alle gibt. Aber ja, auf der anderen Seite killt das dann doch das eine oder andere Startup leider.
Huhu, kurze Unterbrechung von mir. Denkt an unsere Spotify-Umfrage. Das hilft uns, euch besser kennenzulernen. Ihr findet die Umfrage unter der Folge. Und jetzt weiter im Gespräch.
Welche der Stationen, würdest du denn sagen, hat dich am meisten geprägt oder am meisten vorangebracht?
Uff, das ist eine echt schwierige Frage. Also ich würde sagen, jede dieser Stationen hat mich eigentlich auf sehr unterschiedlichen Wege und trotzdem gleichermaßen geprägt. Ich würde auch rückblickend sagen, vielleicht ein bisschen immer zu sehr. Ich habe sehr viele Stationen ja eigentlich schon für 32 hinter mir und habe immer dann, wenn ich das Gefühl habe, okay, die Lernkurve flacht etwas ab, habe ich den Sprung ins nächste kalte Wasser gesucht und mir immer sicherlich auch eine Schuhgröße zu groß, in die ich erstmal reinwachsen muss. Deswegen ich challenge mich konstant in jeder neuen Rolle, in der ich unterwegs bin, und glaube aber auch, dass gerade, ich suche hier ein sehr immer interdisziplinäres Feld. Ich habe irgendwie sehr, sehr viele unterschiedliche Blickwinkel, die ich mittlerweile zu meiner Arbeit bringe, eben von eben Politik angefangen zu mehr zu Verband und Organisationsaufbau, zu Unternehmertum und letztlich jetzt eben in dem Beratungskontext, aber auch gerade im Umgang mit großen Konzernen und Abläufe von großen Konzernen. Also dementsprechend sind irgendwie sehr, sehr unterschiedliche Blickwinkel, die ich mittlerweile eben auch dazu bringe und die mich total geprägt haben über die letzten Jahre. Und ich nehme das gerade für den KI-Bereich in den Innovationskontext als total gewinnbringend wahr, weil ich glaube, wir brauchen einfach sehr unterschiedliche Blickwinkel und dementsprechend suche ich das auch so ein bisschen. Aber ich würde nicht sagen, dass es vielleicht die kleinste Challenge ist.
Nee, das haben wir auch schon häufiger gehört im Podcast jetzt, dass ja viele sich auch wie du halt so Rollen gesucht haben, für die sie eigentlich noch, oder die Rollen waren noch ein bisschen zu groß, aber dann macht man halt auch die größten Learnings und Erfahrungen und die größten Sprünge. Du hast vor allem Politik mit Technologien verbunden. Was sind dann, würdest du sagen, deine Skills, die du da reingebracht hast, oder welche Skills sollte man da mitbringen, wenn man vielleicht auch auf so eine Schnittstellenrolle wie du Lust hast? Was kannst du da unseren Zuhörern noch mitgeben?
Also, ich glaube, mehrere Dinge, die mich ausmachen und die so zu meinen Stärken gehören. Ich glaube, das eine ist sicherlich, ich habe immer einen sehr, sehr starken Fokus darauf gelegt, zu netzwerken und auch zu überlegen im Grunde, wer passt zu wem und wie kann ich Leute verbinden, und wie kann ich auch im Grunde aus diesem Netzwerk viel Energie und auch Wissen schöpfen. ich halte auch zum Beispiel von dieser Frage, ich weiß nicht, ob ihr das im Podcast auch schon diskutiert habt, der Frage des Mentorings nicht so viel, weil ich glaube, dass ein Mentor hilft dir nicht, sondern man braucht quasi für unterschiedliche Themen sehr viele Ansprechpartner, die einem weiterhelfen. Und so arbeite ich eben mit sehr, sehr vielen im Netzwerk zusammen, denen ich auch viel gebe und wovon ich auch viel bekomme. Deswegen ist es keine Einbahnstraße, sondern es ist sehr stark im Grunde eine Zusammenarbeit. Das ist, glaube ich, das eine. Das zweite ist sicherlich ein sehr strategischer Blick, der durchaus auch durch diese unterschiedlichen Rollen kam, die ich gemacht habe, dass ich dadurch, glaube ich, und vielleicht ehrlich gesagt auch durch mein Studium, das ist ein bisschen atypisch vielleicht gedacht, aber ich glaube tatsächlich Geisteswissenschaften helfen einem auch so ein bisschen diesen Zoom-out-Effekt zu haben und das große Ganze, so the bigger picture zu sehen, und darin bin ich sehr stark, also deswegen mehr in so strategischen Rollen unterwegs, wo ich auch im Grunde das Puzzle so zusammenbaue und deswegen auch natürlich viel mit Spezialisten jetzt zu tun habe, die mir sehr im Grunde verklüftet und sehr im Detail im Grunde erklären, was das Problem ist, und dass ich dann eben abstrahiere auf eine strategische Ebene, wo ich auch eben dann leichter auch mit Vorständen kommunizieren kann und die Thematiken halt dann entsprechend auch so besser darlegen kann. Und sicherlich auch das Letzte ist so dieses ganze Thema von Kommunikation, Empathie, was da eine große Rolle spielt, und genau. Also deswegen sehr viel im Grunde auch Kommunikationsarbeit, die damit einhergeht, eben komplexe Inhalte vergleichsweise leicht zu kommunizieren. Ich habe gerade eine App, die ich ausprobiere, Hemingway, die mich darin schult, wie ich meine Sätze und teilweise auch sehr komplexe Ideen auf das Level eines Fünftklässlers versuche herunterzubrechen. Gar nicht so einfach, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, darin liegt wirklich die Kunst, sehr komplexe Inhalte leicht verständlich zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich merke das ja auch, wenn man irgendwie nur begrenzte Zeit hat. Wir hatten jetzt gerade, ich war ja bei Miss Germany, da sollten wir uns einmal in einer Minute und in drei Minuten pitchen. Und das ist so viel schwieriger, als wenn man 5 oder 10 Minuten hat, weil es wirklich auf den Punkt sein muss. Und ja, diese Übersetzerrolle gerade natürlich auch zwischen Unternehmen oder Experten und Vorstand und so, das ist ja wirklich teilweise schwierig, weil sie ganz andere Sprachen sprechen. Absolut. Und auch ganz andere Blickwinkel auf Themen haben.
Total. Wie genau. Bist du da dran gegangen?
Mit dem Pitchen? Sehr gute Frage. Also wir hatten das Glück, dass wir einmal auch einen Pitch-Trainer hatten, der uns dabei geholfen hat. Aber ich habe versucht, also das Wichtigste ist ja irgendwie immer die Story. Und dass ich dann wirklich so, warum habe ich angefangen? Dann, was mache ich jetzt? Und was ist meine Mission? Also ich hatte eigentlich 3 Teile. Und das lässt sich dann auch ganz gut auf 1 Minute oder auf 3 Minuten verteilen. Und alles andere wegzukatten. Also irgendwie sich wirklich auf die 3 wichtigsten Punkte zu fokussieren, die mit noch einem Weil-Satz zu verknüpfen, und dann ist die Minute leider auch schon um. Also ja, das war...
Genau, also es erfordert sehr viel Struktur, ja. Struktur eigentlich dann davor, genau, Vorbereitung.
Genau, ja. Genau.
Ja, cool.
Ja, auch das Thema Netzwerk, ne? Also wir sagen das ja auch immer, Netzwerke ist so wichtig, also sich da ja ein eigenes Netzwerk aufzubauen, und wie du schon sagst, nicht nur aus 1 oder 2 Personen, sondern in unterschiedlichsten Richtungen, weil es bringt einen beruflich, aber auch persönlich natürlich extrem weiter. Das habe ich bei Mr. Germany auch nochmal gemerkt, da waren ja auch Frauen aus den unterschiedlichsten Bereichen, also sowohl Handwerk, Inklusion, Frauen, die sich für schwarze Personen eingesetzt haben, das hat mir nochmal so viele neue Blickwinkel auch wieder auf Sachen gegeben. Das war wirklich krass. Also deswegen da auch den Reminder, baut euch euer berufliches Netzwerk. Das kann sehr, sehr gut helfen. Genau, vielleicht als letztes, als Ausblick für die Zukunft. Aus deiner Perspektive, was erwartet uns denn in den nächsten 5 Jahren bei künstlicher Intelligenz? Worauf können wir uns vorbereiten? Was sind so auch berufliche Aspekte, die man da vielleicht berücksichtigen kann, wenn man noch ganz am Anfang steht?
Ja, also ich glaube, ist vielleicht ein bisschen counterintuitive, was ich jetzt sagen werde, aber ich glaube, unser Bildungssystem setzt oft die falschen Anreize, weil wenn man sich mal anschaut, wo kommt unser Bildungssystem her, seit wann gibt es das eigentlich schon, dann ist das ja wirklich eine Prägung, die aus dem industriellen Zeitalter gewachsen ist. Wir fokussieren uns global, übrigens, das ist nicht eine deutsche Entwicklung, auf Fächer wie jetzt Mathematik und Deutsch, Sprachen, und stattdessen, was eigentlich immer wichtiger wird, ist Kreativität. kreatives Denken. Mhm. Und wenn man mal Musik anmacht, wenn ein 3-, 4-, 5-Jähriger im Saal ist, dann wird man feststellen, jedes Kind fängt sofort an zu tanzen. Wir als Menschen haben uns das so ein bisschen abtrainiert. Mhm. Genauso, also ich bin zum Beispiel auch künstlerisch in Form von Malen wirklich überhaupt sehr, sehr unbedarft, wenn man mir ein weißes Blatt Papier vorlegt. Ich wüsste echt nicht mal, wie ich anfange, eine Katze zu malen. Das würde mir total schwer fallen, was ich natürlich sicherlich als Kind sehr, sehr oft gemacht habe. Also deswegen diese Hemmschwelle vor so kreativen Gedanken und dass wir uns eigentlich abtrainiert haben, kreativ zu arbeiten, ist glaube ich, ein echtes Problem für Künstliche Intelligenz, weil das ist was, was uns auch zutiefst menschlich macht. Also auch, was wir jetzt gesehen haben in den letzten Jahren, diese Fortschritte im Bereich der großen Modelle, was ja auch viel in Richtung Bild gegangen ist, also wo wir Bilder erstellen können oder auch eben Texte, Gedichte, Kurzgeschichten, die uns eigentlich erstmal gut vortäuschen, dass es wahnsinnig kreativ ist. Das ist auch nichts anderes als eine Mustererkennung und eine Vorsageerkennung und dementsprechend natürlich nicht im Kern kreativ, sondern es baut einfach nur auf unserem menschlichen Wissen aus, auf den ganzen Daten, mit denen es gefüttert ist. Deswegen, es braucht die menschlichen Impulse. Ich glaube, wir werden auch in Zukunft deswegen mit KI ganz stark als Co-Pilot arbeiten, also mit dem Human-in-the-Loop-Ansatz, wie man ja oft sagt, obwohl ich dieses Wort oder dieses Slogan ein bisschen schwierig finde, weil es so ein bisschen wirkt, als würde der Mensch nur noch abnicken. Wir sind ja letztlich diejenigen, die eigentlich eher im Driver-Seat sitzen, ja. Diejenigen, die eigentlich bestimmen, wo sie KI einsetzen wollen und zu welchen Zwecken. Und deswegen KI wirklich eher in so einem Co-Piloten-Ansatz. Wir geben eine erste Inspiration rein, zum Beispiel in ChatGPT, bekommen eine Antwort raus, spielen damit, indem wir nochmal sagen, hey, mehr in diese Richtung oder mehr in jene. Und dadurch, dass es wirklich eher so eine Art Co-Creation-Ansatz, der, glaube ich, erwachsen wird. Was mich aber trotzdem umtreibt, weil du mich so über die Zukunftsszenarien gefragt hast, ist schon, wir beschäftigen uns ja in der Künstlichen Intelligenz mehr und mehr auch mit der Frage der Agenten-Frameworks, also im Grunde Agenten, die voll autonom im Grunde bestimmte Prozesse übernehmen. Es gibt im Grunde einen Orchestration Agent, der wie so eine Art Projektleitung ist, der sich also wie ein Projektleiter erstmal Gedanken macht darüber, wie sieht so ein Prozess aus? Wen brauche ich da überhaupt als Team dahinter? Und wie ist der Zeitplan? Wie ist das ganze Vorgehen und dann dahinter natürlich ein riesen Team an Spezialisten hat, die man dann eben punktuell mit einbezieht in diesen ganzen Prozess. Und so werden Agenten halt in Zukunft auch aufgebaut. Also im Grunde sind Agenten auch nichts anderes als ein großes KI-Sprachmodell, was gefüttert und angereichert ist mit sehr speziellen Daten und dadurch eben zum Spezialist ausgebildet wird in dem einen Bereich. Genau, und ich glaube, das wird schon nochmal einige Fragestellungen auch aufrufen zu, wie bilden wir unsere Leute überhaupt aus, weil wir brauchen deswegen in Zukunft ja eigentlich vor allem Manager oder Managerinnen, die im Grunde diesen Orchestration Agent anleiten und sagen, hey, führ bitte das und das aus oder ich habe jene Idee, bitte führ das aus. Und auf der anderen Seite Expertinnen und Experten, die quasi so viel Expertise haben, dass sie diese speziellen Experten-LLMs im Grunde nochmal fact-checken können und sagen können, stimmt das oder stimmt das nicht. Deswegen, ich finde es schon sehr herausfordernd für Leute, die sich jetzt gerade auch überlegen, was sind denn die nächsten Schritte, wo will ich mich drauf fokussieren. Aber ich glaube wirklich, also dieses ganze Thema Interdisziplinarität, was man, glaube ich, rausgehört hat aus meinen Antworten, also sich mit sehr vielseitigen Informationen zu beschäftigen, nicht zu sehr vielleicht auch in der Nische unterwegs zu sein, sondern wirklich zu versuchen, sich sehr querbeet im Grunde in Themen einzulesen. Das ist sicherlich das eine, das Zweite ist wirklich das Thema der Kreativität, dass wir die nicht aus dem Auge lassen, sondern ich glaube, das wird ein Skill, der in Zukunft immer wichtiger wird.
Ja, sehr spannend, weil ich habe von mir auch immer gesagt, dass ich nicht kreativ bin, weil man das irgendwie so verlernt. Und wenn man dann doch auch mal so an Design Thinking oder so denkt oder halt mal neue kreative Methoden ausprobiert, dann merkt man, ich bin ja vielleicht doch kreativ. Ich habe es mir nur nicht mehr zugetraut, weil man es halt irgendwie nicht angewendet hat in der Schule oder so. Deswegen sehr spannend, dass du das sagst. Ja, Vanessa, hast du noch ein Learning oder ein Insight, den du mit uns teilen willst?
Große Frage. Also vielleicht nur noch, also als Schlusswort, also ich glaube, um nochmal zusammenzufassen, ich kann mich noch sehr gut dran erinnern und mich zurückempfinden, weil so alt bin ich ja auch noch nicht, wie es war, meine ersten Schritte zu gehen. Und Netzwerk ist wirklich für mich das A und das O gewesen. Und ich weiß, es ist total boah, schwierig, sich da zu überwinden und zu sagen, hey, da ist eine Vanessa, die schreibe ich mal oder spreche ich mal an auf einem Handelsblatt damit und frage sie einfach mal, ob sie eine Rolle frei hat oder ob das nicht was wäre. Das ist total, das kostet wahnsinnig viel Überwindung. Und trotzdem wird keiner, egal ob die Person 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre älter sein wird, wird da irgendwie Nein zu sagen. Jeder wird sich gebauchpinselt fühlen und sagen, hey, da war ich auch mal. Ich habe auch mal meine Anfänge gemacht. Und deswegen das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass jemand Nein sagt. Das Beste, was passieren kann, ist, dass jemand direkt Ja sagt und sagt, hey, ich habe da genau eine Möglichkeit. Und was sicherlich auch passieren kann, ist, dass Leute sagen, hey, bei mir gerade nicht, aber ich kenne jemanden, der kann dir weiterhelfen. Und deswegen Netzwerk ist da echt das A und das O. Das öffnet einem wahnsinnig viele Türen.
Ja, wahrscheinlich, wenn ich dich damals nicht angesprochen hätte, würden wir sonst heute nicht hier sitzen.
Das stimmt.
Ja, Vanessa, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und deine Insights. Ich bin sehr gespannt, was unsere Zuhörerinnen sagen. Und damit vielen Dank und bis bald.
Danke, auch für die super Arbeit, die ihr macht.
Danke.
Code Your Career. Ich bin Xisa und ich stelle euch heute unseren IT-Beruf der Woche vor. Du interessierst dich für IT-Sicherheit und Cyberabwehr? Du möchtest Unternehmen dabei helfen, ihre Sicherheitslücken zu finden und zu schließen? Du bist einfallsreich und findest kreative Lösungen für technische Herausforderungen? Dann ist der Job der Hackerin im Auftrag, also ein Ethical Hacker, genau richtig für dich. Ethical Hackerinnen testen die Sicherheit von IT-Systemen, indem sie versuchen, in diese einzudringen. Du identifizierst Schwachstellen, entwickelst Sicherheitsstrategien und hilfst Unternehmen dabei, ihre Daten zu schützen. Ein typischer Arbeitstag sieht so aus. Du planst und führst Penetrationstests durch, analysierst die Ergebnisse und erstellst Berichte mit Empfehlungen zur Verbesserung der IT-Sicherheit. Zukünftige Entwicklungen umfassen die Nutzung von KI zur Identifikation und Abwehr von Bedrohungen, die Entwicklung fortschrittlicher Sicherheitstools und die kontinuierliche Anpassung an neue Bedrohungsszenarien. Falls du Fragen hast, schreib uns einfach bei Social Media. Du findest uns in allen Kanälen unter itgirls.de.
Damit sind wir schon fast am Ende dieser Folge. Auch wenn ich diese Woche im Urlaub bin, erwartet euch natürlich nächste Woche ein weiteres spannendes Gespräch mit Kenza Aiziabu. Wenn ihr euch bestimmte Gäste oder Themen in diesem Podcast wünscht, schickt uns gerne Vorschläge an lena@itgirls.de. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren und habt eine erfolgreiche Woche. Bis bald!